Ja, guten Morgen. Ist die Flipchart von allen zu sehen, falls ich da was draufschreibe? Seht ihr das auch? Gut. Erstmal Grüße von meiner Frau, die wäre gern mitgekommen, aber sie besucht unsere Tochter, die in der Reha-Klinik sich gerade befindet. Und deshalb war das ja nicht möglich. Genau, aber sie lässt herzlich grüßen. Ich möchte beginnen mit einer kleinen Gebetserhörung, die ich die Tage hatte, und ich denke, das ist immer ermutigend, wenn man einfach so im Alltag so Gott erleben darf. Und zwar hatten wir einen Energieberater. Wir brauchen nämlich für das Helpcenter für 3 Häuser neue Heizungen, und die müssen ja auf dem neuesten Stand sein. Die alten erfüllen die Werte nicht mehr und die müssen eigentlich dieses Jahr abgeschaltet werden. Also brauchen wir dringend 3 neue, und damit das sehr sparsam wird, haben wir einen Energieberater eingeladen, und er hat dann alle 3 Häuser inspiziert, und zwar jedes Zimmer, jeden Raum. Der wollte wirklich alles sehen. Und darauf waren wir gar nicht so vorbereitet, und bei uns ist nicht unbedingt alles so für jedermann zum Zeigen geeignet. Zumal wir noch von meiner Tochter, die jetzt in Reha ist, die Kaninchen betreuen, und die müssen auch noch in einem Dachzimmer hausen. Naja, auf jeden Fall wollte ein Mitarbeiter, oder ich bin zusammen mit dem Mitarbeiter und ich mit dem Energieberater durch alle Häuser, und der Mitarbeiter ist ziemlich penibel, und da habe ich mich irgend so ein bisschen geschämt, dachte, passt mir gar nicht so, dass der überall in unsere Zimmer auch reinguckt. Und jetzt haben wir ein Haus inspiziert, jetzt kamen wir zu unserem Haus und standen dann schon vor der Wohnung. Und da habe ich so ein Stoßgebet zum Herrn gesagt, habe gesagt, Herr, kannst du nicht irgendwas tun, dass der Mitarbeiter nicht zu uns in die Wohnung geht? Und da klingelte sein Handy. Und ein wichtiger Anruf, ja, er muss mal kurz weg, was erledigen. Und dann bin ich mit dem Energieberater durch unsere Wohnung, jedes Zimmer begutachtet. Und als wir dann fertig waren, wieder an der Eingangstür von unserer Wohnung, also wieder draußen, kam der Mitarbeiter zurück. Und ich dachte, der Herr ist doch genial, oder? Das war ja jetzt nichts Sündiges und auch nicht so schlimm, es war einfach nur peinlich. Aber Gott achtet auch manchmal und schenkt uns da, bewahrt uns vor peinlichen Momenten. Ich fand das irgendwie toll. Das war eins von so einigen Erlebnissen, die ich hatte. Und ich denke, wir sollten einfach, wie wir es gehört haben, nicht nur uns alle Zeit freuen, sondern auch alle Zeit dankbar sein und einfach diese Haltung des Gebetes haben, dass Gott einfach da ist, auch im Alltag. Und wir ihn auch da erleben dürfen. Ja, ich hatte mir gedacht, Hugo will ja immer ziemlich früh wissen, oder früh vielleicht nicht unbedingt, aber ich bin jemand, der so am liebsten auf den letzten Drücker die Predigt vorbereitet und nicht so auf lange Sicht plant. Aber manchmal muss ich es halt vorher sagen, über was ich predige, und dann dachte ich, okay, Reformation, wäre doch mal gut, über die 5 Solas zu predigen. Und das habe ich mir dann auch vorgenommen, habe ihm auch geschrieben und habe mich dann so ein bisschen reingekniet und fand es auch richtig spannend. Wir wissen ja, Luther wollte ja nicht eine protestantische Kirche gründen, sondern, wie der Name schon sagt, er wollte die katholische Kirche reformieren. Und ich bin ja auch Katholik, und bin eigentlich mein ganze Kindheit und Jugend bis ins Jungerwachsenenalter auch ganz treu gewesen, immer in Gottesdienst, brav gebetet, gebeichtet, zumindest hin und wieder. Aber das hat irgendwie mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun gehabt. Das war einfach nur, weil man es halt macht, weil man halt Katholik ist und das gehört sich so, und das war so. Und ich weiß noch, wie oft ich mir vorgenommen habe, bei der Predigt konzentriert zuzuhören und was mitzunehmen Und ich ging immer aus dem Gottesdienst raus und habe nicht mehr gewusst, was der Pfarrer gepredigt hat. Also das war so, jedes Mal. Irgendwann habe ich es halt aufgegeben, habe nur noch die Frauen angeguckt, die saßen so gegenüber, Männer auf der Seite, und irgendwie muss man ja den Gottesdienst zu Ende bringen, aber das war irgendwie auch so eine gewisse Enttäuschung. Als ich dann auch nach Indien gepilgert bin, war das auch so mit dem Grund, ich hatte irgendwie die Schnauze voll. Also die östlichen Religionen, die haben mehr zu bieten als das, was ich als Katholik bisher vom Glauben gelernt habe. Das war irgendwie nichts, was zumindest mein Leben reformiert hätte. Aber Luther hat ja zu Recht da Anstoß genommen, eben gerade der Ablasshandel. Das war ja auch ein bisschen komisch, dass man sich praktisch von Sünden freikaufen hätte können sollen und dann sogar für die Verstorbenen schon noch Ablassbriefe kaufen konnte, nur damit der Petersdom bezahlt werden kann. Also da war schon zu Recht, dass er dagegen war als jemand, der einfach nach Gott suchte und wissen wollte, was ist eigentlich, wie kann ein Sünder gerecht werden vor Gott, was ihn ja umtrieb. Und dann hat er eben diese 95 Thesen geschrieben. Ob die jetzt an die Schlosskirche zu Wittenberg, mehrmals gesucht, also das ist nicht gesichert von Quellen her, dass das wirklich so geschah, aber allgemein bekannt, dass man so denkt, das war so. Aber auf jeden Fall hat er die 95 Thesen geschrieben und die sind dann veröffentlicht worden und durch die Buchdruckerei sind die auch schnell verbreitet worden. Und ich denke, es ist mal gut, dass wir die mal in Erinnerung rufen, weil letztendlich stützt sich ja unser Glaube darauf. Und das ist ja entscheidend wichtig. Wie schon gesagt, die Reformatoren haben ja nicht alles richtig gemacht, aber ich denke, grundlegende Dinge haben sie erkannt, was einfach zum Glauben gehört. Und ich denke, die sind bekannt, aber ich schreibe es einfach mal hin. Vielleicht habt ihr auch schon mal eine andere Reihenfolge gelesen, aber sola scriptura oder allein die Schrift. Zweite Timotheus 3,16 heißt es ja, alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Aussagen und den Trost der Schrift Hoffnung fassen. Heißt es in Römer 15, Vers 4. Die Schrift, ich hoffe, wir haben Vertrauen Gottes Wort, dass es irrtumslos ist, unfehlbar. Natürlich die Urschriften, natürlich die Abschriften sind nicht mehr der Urtext. Aber der Urtext ist unfehlbar. Und die Abschriften oder die heutigen Übersetzungen sind ziemlich zuverlässig. Das ist schon auch ein Wunder, wie Gott dafür gesorgt hat, dass wir bis heute die Bibel lesen können in unserer Sprache, natürlich übersetzt vom Urtext, aber doch zuverlässig, relativ zuverlässig. Und nur in Nuancen unterscheiden sich die Übersetzungen und nicht, was das Heil oder viele Dinge betreffen, das ist glaubwürdig. Und ich hoffe, wir akzeptieren die Bibel als unfehlbares Gotteswort. Nicht sie enthält Gottes Wort, sondern sie ist Gottes Wort. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Nehmen wir sie ernst oder nur ja, ab und zu? Oder nur das, was uns passt? Oder nur das, was den Glauben betrifft? Nee, ich hoffe, wir glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat. In 6 Tagen. Und dass Gott redet durch sein Wort, dass Gottes Wort inspiriert ist vom Heiligen Geist und dass es Leben verändert und dass es letztendlich dazu beiträgt, wir müssen Gottes Wort, Gottes Verheißungen auch glauben, um sie zu erleben. Die Schrift, göttlich inspiriert. Und die Bibel hat Recht, auch wenn ich es nicht verstehe. Auch wenn die Wissenschaft vielleicht was anderes behauptet. Aber die kann sich irren. Und oft irrt sie sich oder muss dann wieder alles revidieren, aber Gottes Wort irrt sich nicht. Ich hoffe, wir glauben das und ich hoffe, wir nehmen sie wirklich ernst. So wie Petrus, wenn wir jetzt Lukas lesen, ich hatte, glaube ich, hier auch schon mal drüber gepredigt, aber das passt jetzt gerade an der Stelle, bei dem Fischzug des Petrus, der Petrus als erfahrener Fischer, der weiß, wie man Fische fängt und wann und wo es am besten ist, und dann aber eben eine Nacht nichts fängt und dann Jesus ihm sagt, fahr noch mal raus und wirf die Netze aus. Lukas 5 lesen wir diese Geschichte. Ich frage zu Simon, Vers 4, fahr hinaus, wo es tief ist und werft euer Netz aus. Und Simon antwortet, also Simon Petrus, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Da hätte er jetzt den Satz weiter sagen können, das ist doch Blödsinn, was du da jetzt verlangst von uns. Wir sind doch die Fischer, die Ahnung haben und nicht du, der aus Nazareth kommt, du hast doch nicht mal geangelt bisher, geschweige denn Fische gefangen von einem Fischerboot aus. Hat auch Jesus noch nicht gemacht. Und trotzdem sagt Petrus, auf dein Wort hin tue ich es. Diesen scheinbaren Blödsinn. Und ich denke, das ist entscheidend, auf Gottes Wort hin zu handeln. Gottes Wort hat Recht. Und ich merke schon an eurer Reaktion, ihr habt damit jetzt wenig Probleme, aber das ist doch etwas, was auch in evangelikalen Kreisen anfängt, schwammig zu werden, dass man Gottes Wort eben nicht mehr so ernst nimmt, sondern immer versucht, man muss alles ja in die heutige Zeit übertragen. Und Paulus hat ja nicht Ahnung gehabt von der heutigen Zeit und war vielleicht frauenfeindlich und was da alles war. Und jetzt fängt es ja an mit Homosexualität. Da werden dann die klaren Bibelstellen umgedeutet. Das kann ja nicht so gewesen sein. Wir müssen doch barmherzig sein. Dann spielt man die Bibelstellen gegeneinander aus und deckt mit Liebe alles zu. Ist ja auch, wir sollen sie ja auch alle lieben, aber wir können doch nicht leben, wie wir wollen. Hauptsache, ich liebe Gott. Nee, wenn ich Gott liebe, halte ich seine Gebote. Nehmen wir da die Schrift ernst, wie Petrus, auf dein Wort hin möchte ich handeln. Auch wenn ich dich manchmal nicht verstehe. Und ich habe den Eindruck, nach zigmal Bibel lesen, ich verstehe Gott immer noch nicht. Aber das muss ich auch nicht. Ich darf ihm glauben. Warum sind wir gerettet? Weil es hier steht. Warum haben wir Heilsgewissheit? Weil es Gottes Wort sagt. Auf dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Dieses habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Heilsgewissheit dürfen wir haben, weil es hier steht. Sonst hätten wir sie nicht. Und die hat ja kein Katholik. Der weiß ja nie, ob es reicht oder wie lange er noch im Fegefeuer schmoren muss. Er kann es verkürzen. Aber er rettet sein, zu wissen, hat er eher nicht, sondern es wurde ja mal entschieden auf dem Konzil, der ist verflucht, wer sich seines Heils gewiss ist. Also man kann die Heilsgewissheit gar nicht haben, obwohl es hier steht. Ich habe ja als Katholik nie die Bibel gelesen, aber habe dann in Nepal eine Lutherbibel gefunden in Kathmandu. Eine Lutherbibel von 1975, glaube ich, die Übersetzung. Also Luther, reformiert. den wir uns stützen. Und las dann die Bibel und gleich ist mir vieles auf, so Kleinigkeiten aufgegangen. Die drei Weisen aus dem Morgenland, Balthasar, Melchior, wie heißen sie? Kaspar, Melchior, Balthasar, genau. Die sind gar nicht in der Bibel erwähnt. Nicht mal, dass es drei waren. Das war so mein erster Schreck, wo ich dachte, was erzählen die alle da mein Leben lang? Kaspar, Melchior, Balthasar, kommen gar nicht in der Bibel vor. Oder Jesus hatte Geschwister, ja, das geht doch gar nicht. Oder? Halbgeschwister natürlich nur, aber das bei den Katholiken, das müssen Cousins gewesen sein. Naja, so einiges ist mir plötzlich aufgefallen, nur beim Bibellesen. Allein die Schrift. Allein die Schrift. Sola gratia. Ich hoffe, es passt alles hin. Allein die Gnade, können wir noch hinschreiben, rettet. Wir werden, Römer 3, 23, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Oder Römer 6, 23, kennen wir alle, denn der Sünde sollt oder der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben. Epheser 2, 8, aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Aus Gnade und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Es ist Gnade. Und wenn man das weiterliest, Epheser 2, 8 ist ja eine ganz wichtige Stelle. Da heißt es dann, nicht aus den Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ich fand mich ja so richtig toll als Katholik, wenn man dann sich so angestrengt hat und immer im Gottesdienst war, da schaut man so richtig herab auf die Protestanten, die gehen selten, meine Klassenkameraden. Und ich war so ganz treu, Kirchgänger. Obwohl meine Eltern das gar nicht so ernst nahmen, aber wir sind wenigstens in die heilige Messe gegangen. Und jeden Abend das Vaterunser gebetet. Keine Ahnung, tausende Male, jeden Abend das Vaterunser. Ich habe nie so verstanden, was ich da gar nicht drauf geachtet, auf die Worte, aber ich habe es treu durchgezogen und gebeichtet und wollte ein guter Mensch sein. Ich glaube gar nicht, was für hohe Ziele hatte. Ich wollte der beste Mensch auf der Welt werden. Boah! Ja, ich will doch in den Himmel. Das könnt ihr euch vorstellen, kein Wunder, dass ich so lange gebraucht habe, bis ich mich bekehren konnte. Wenn man so hohe Ziele hat, der beste Mensch, und da fast kurz davor steht, und dann aus Gnade, nee, ich bin doch schon, ich schaffe das doch alleine. Gnade, was ist denn das? Da muss ich ja gar nichts machen. Oh, das ist mir zu billig. Ich bin doch schon so weit. Das wäre ja blöd, wenn es umsonst gewesen wäre. Ja, deshalb fällt es Menschen so schwer, sich zu bekehren. Die sind doch schon so toll. Ich werde nie vergessen, als ich in der Kirche des Nazareners in Gelnhausen mein erstes Praktikum als Bibelschüler gemacht habe. Vor 34 Jahren war das. Und der Pastor ist nach Schweden gefahren. Wisst ihr vielleicht noch? Gell? Also immer nach Schweden. Ich weiß nicht, wie oft er da schon war. Kennt da jeden Baum. Auf jeden Fall war der weg. Und ich war noch da und jetzt war da so ein Ehepaar, die wollten ihre goldene Hochzeit verbinden mit dem Gottesdienst. Und den durfte ich dann ausrichten. Das waren aber jetzt keine Gemeindeglieder, sondern es waren nur Gäste. Und man wusste nicht so genau, wie stehen die eigentlich zum Glauben. Also die kamen eben regelmäßig in den Gottesdienst, aber waren keine Gemeindeglieder. Und ich dachte, mache ich mal einen Hausbesuch, fühle den mal auf den Zahn. Ich war eh so jung bekehrter Radikaler, wollte mal wissen, wie stehen die überhaupt zum Herrn, und habe sie halt so deutlich gefragt, wie gläubig sie denn sind und ob sie bekehrt sind und so weiter. Ja, da erzählten sie so, weiß noch der Herr, ich sage jetzt den Namen nicht, also sie sind wahrscheinlich schon lange tot, die waren ja damals schon, wie gesagt, goldene Hochzeit. Und da erzählte er, ja, sie haben immer ein gutes Leben geführt. Das wollte ich doch gar nicht wissen. Ich wollte wissen, ob sie bekehrt sind, ob sie wiedergeboren sind, ob sie erkannt haben, dass sie aus Gnade gerettet wurden. Und dann erzählt mir der Ehemann, was er alles schon Gutes im Leben getan hat. Und ich gesagt, naja, das nutzt doch alles gar nichts. Es ist doch Gnade, aber es kam irgendwie nicht an. Er hat dann nur so eine Geschichte erzählt, dass er bei einer Evangelisation, da kam ein Evangelist, also auch in der Kirche des Nazareners, und der hat dann so von Sünde erzählt, und sie saßen hinten in der letzten Reihe, und dann sagt er, und dann hat er noch so zu uns geguckt, so als wären wir Sünder. Und dann hat er einen Aufruf gemacht, ja, Sünder sollen sich bekehren und nach vorne kommen und das damit praktisch veröffentlichen. Und seine Frau wollte dann aufstehen, er hat sie festgehalten, wir sind doch keine Sünder. Wir sind doch toll. Also spätestens dann wusste ich, wo ich dran bin. Die Gnade haben sie nicht verstanden. Kann ich verstehen, weil ich habe mir auch ganz, ganz lange gebraucht. Wer will schon zugeben, dass er ein Sünder ist? Da kann man ja manchmal in christlichen Kreisen kaum noch von reden, dass man aus Gnade gerettet werden, ist ja irgendwie zu einfach, oder? Das kann doch nicht so einfach sein. Das ist nicht einfach. Ich muss ja mich hingeben. Ich muss ja kapitulieren vor Gott und das Gnadengeschenk auch annehmen, weil ich eigentlich den Tod verdient hätte. Da könnte man noch viel zu sagen, aber ich denke, wir wissen, das steht ja auch im Römerbrief, dass wir, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben, Römer 3, Vers 12. Da ist keiner gerecht, Vers 10, auch nicht einer. Keiner ist gerecht, keiner ist gut genug, keiner hat das Gesetz gehalten, keiner ist so fromm, dass er in den Himmel rutscht. Wir brauchen Erlösung. Wir sind begnadigte Sünder. Und ich denke, das ist ganz wichtig, für uns wahrscheinlich logisch, aber ich habe schon manchmal gehört, auch von Christen, dass sie sich gar nicht so dessen bewusst waren, weil sie vielleicht in einem gläubigen Elternhaus groß wurden und so brave Kinder von Anfang an waren und sich irgendwann vielleicht bekehrt haben und immer brav geblieben sind, auch die Pubertät einigermaßen gut überstanden haben und dann immer fromm gewesen in der Gemeinde gedient haben und dann sogar denken, sie sind irgendwie doch ganz nett, oder? Also bin doch ein toller Christ. Nee, wir haben alle den gleichen Zustand. Wir sind begnadigt und gehören eigentlich in die Hölle. Wir sind eigentlich zu schlecht. Wir haben es nicht verdient. Egal wie oft wir uns bekehrt haben oder wie auch immer, es geht ja nur einmal, aber egal wie toll wir sind, egal wie menschlich lieb wir sind hoffnungslos verloren. Wir sind erlösungsbedürftig, alle. Begnadigte Sünder, und jetzt sind wir natürlich Heilige, klar, aber begnadigt, gerecht gesprochen. Klar könnte man dann denken, ja, was ist denn mit so einer Mutter Teresa oder mit was weiß ich, gibt doch so tolle, edle Menschen, die so viel Gutes tun. Ohne Bekehrung werden die nicht gerettet. Da können die noch 100 Jahre länger leben und noch mehr Gutes tun. Das reicht nicht. Wir sind begnadigt. Sie ist auch nur durch Gnade gerettet. Klar, unser Gerechtigkeitsempfinden passt mit Gottes Gerechtigkeit nicht überein, weil wir denken ja, manche haben es doch verdient, in die Hölle zu kommen. Aber wir doch nicht. Aber auch die es verdient haben, aus unserer Sicht, können begnadigt werden. Das ist uns nicht so geheuer. Wir würden ja, nee, wir sind alle begnadigt. Wir sind auch nicht besser. Nur besser dran oder haben vielleicht ein anderes Leben geführt, eine andere Prägung gehabt, dass die Sünde nicht so richtig zum Vorschein kam, die in uns wohnt. Die wohnt in uns allen. Okay, wir sind uns da einig, wir sind begnadigt. Und wir müssen glauben. Das passt ja mit der Gnade oder vermischt sich einiges, auch die Bibelstellen, manchen ist Glaube und Gnade kombiniert. Wie schon gesagt, ich glaubte als Katholik eigentlich auch schon, Jesus ist Gottes Sohn. Gott hat die Welt geschaffen, Jesus ist Gottes Sohn und er starb am Kreuz für mich und wurde dadurch mein Retter. Aber ich habe das nicht geglaubt, wie die Bibel das meint, sondern ich habe das geglaubt mit dem Kopf. Das war so, hat aber mit mir nicht so viel zu tun. Ich brauche das eigentlich gar nicht, dass er für mich als Retter starb. Ich hätte es auch alleine geschafft, mir den Himmel zu verdienen. Versteht ihr, es hatte wenig Bedeutung. Ja, was ist denn Glaube? Heißt ja Vertrauen. Ich habe ja Jesus nie vertraut. Das war nur ein Kopfglaube, ein Kopfwissen. Um das, was alles in der Bibel steht oder was mir beigebracht wurde im Kommunionunterricht durch meine Großeltern und Kommunionunterricht und so weiter, Religionsunterricht, was man einfach so angesammelt hat an Wissen und was schon stimmen wird. Aber das nützt uns ja nicht viel. Ganz viele Christen leben ja auch so mit Gott. Das wird schon stimmen. Wir haben jetzt gerade in der Seelsorge hatte ich auch einen jungen Mann, der glaubt theoretisch, was die Bibel sagt. Aber in ihm widerstrebt alles. Also er kann das nicht für sich in Anspruch nehmen. Er glaubt das nicht, dass es für ihn auch gilt. Er glaubt das nur allgemein, das ist schon so wahr, das wird schon so sein. Und er wünscht sich das auch. Aber es ist kein Herzensglaube. Und das ist der entscheidende Unterschied, dass wir einen Herzensglauben haben, eine Beziehung zu Jesus. Ihr kennt ja das Beispiel, es soll eine wahre Geschichte sein, wo jemand über die Niagara-Fälle mal ein Seil gespannt hat und als Seiltänzer dann da hin und her lief und dann auch eine Schubkarre mal drauf rumschob hin und her. Und wenn er jetzt gefragt hätte ins Publikum, hat er wohl auch so gemacht, glaubt ihr, dass sich da auch jemand übers Seil schieben kann, wenn er sich da reinsetzt? Ja klar, glauben das alle im Publikum. Wahrscheinlich, sonst würde er doch nicht so eine Frage stellen. Aber wenn er dann fragt, ja, dann setzt sich doch mal rein. Nö. Versteht ihr? Der Glaube hätte ja eine Konsequenz. Nur so für wahr halten, aber das geht mich ja nichts an, ich gucke ja nur zu. Und ich habe den Eindruck, viele glauben nur so. Aber es hat Konsequenzen. Wenn ich Jesus glaube, wenn ich ihm vertraue, dann folge ich ihm ja nach. Dann bedeutet das ja manchmal auch Verzicht, ein Opfer, eine ganze Hingabe. Und nicht nur, naja, so kann ja Jesus, ich lebe so ein bisschen mit Jesus und mache trotzdem, was ich will. Nee, ich folge Jesus nach. Und wenn ich nicht schnell genug bin, dann ist er weg. Wenn ich jetzt so in die andere Richtung zu lange gucke oder eigene Wege gehe, dann muss ich wieder ja neu suchen. Ja, wo ist er denn? Wie finde ich denn zurück zum Herrn? Und so eilen ganz viele Christen durchs Leben, ist so meine Erfahrung, die eben gar nicht ernst machen, Weil der Glaube eben eher im Kopf steckt. Das ist das häufigste Problem. Ein Kopfglaube. Dabei ist er nur 40 Zentimeter vom Herz entfernt, aber das ist die längste Strecke der Welt, habe ich den Eindruck. Der Glaube muss ins Herz. Ich vertraue Jesus. Und einer setzt sich ja dann auch rein in die Schubkarre und lässt sich drüber fahren, ein kleiner Junge. Und dann wurde gefragt, ja, warum er das nur gemacht hat. Naja, das ist mein Papa. Der kann das. Dem vertraue ich. Der schafft das. Haben wir so ein Gottesbild? Übrigens, das ist das Wichtigste überhaupt. Das ist das, was wir hauptsächlich in der Seelsorge bearbeiten. Dass das Gottesbild sich verändert. Nämlich, dass ich einen riesengroßen Gott habe, dem ich vertrauen kann. Und je mehr ich dem vertraue, desto kleiner wird mein Problem. Oder zumindest gucke ich auf, vielleicht habe ich das große Problem noch behalten, aber das ist ja nicht mehr so wichtig, weil ich habe einen noch größeren Gott, auf den ich schaue. Da muss ich mich ja mit meinem Problem gar nicht so viel beschäftigen. Glauben ist ganz wichtig. So halten wir dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben, Römer 8, 28. Das allein hat ja Luther noch dazu gesetzt, das steht ja eigentlich gar nicht da, aber das war ihm so wichtig, allein, das nicht was die katholische Kirche, kein Ablasshandel und kein Anstrengen, um dann irgendwann zu hoffen, es reicht, dass das Fegefeuer verkürzt wird. Nein, allein durch den Glauben. Ich habe ja mal eine Straßenpredigt gehalten, ein einziges Mal nur, aber das mussten wir von der Bibelschule aus als Pflichtprogramm. Und ich dachte, das ist ja nicht so einfach, aber wenn man schon das machen muss, dann will ich ja, dass die Leute zuhören. Und dann habe ich gedacht, ich verschenke Geld, das waren damals noch D-Mark, habe ich 2 10 D-Mark-Scheine mitgenommen, habe die hochgehalten und gesagt, wer möchte, der kann diese 20 D-Mark abholen bei mir. Der muss nur kommen und sie nehmen, aber erst predige ich. Erst will ich das Evangelium erklären. Dann habe ich gesagt, wir müssen glauben, dass Jesus in diese Welt kam, dass er als Retter in diese Welt kam und dass Gott ihn schickte, um uns zu erlösen von unserer Schuld. Und das müssen wir im Glauben annehmen. So wie sie jetzt das Geld annehmen müssen, wenn sie es wollen. Und obwohl da 10 Leute, und es wurden dann, glaube ich, mit der Zeit sogar mehr, um mich herum standen, kam niemand, um das Geld zu nehmen. Dann habe ich gedacht, ja, genau so ist es die Menschheit. Wir glauben nicht, was Gott sagt. Wir glauben das nicht. Deshalb nehmen wir nicht und haben nicht. Und keiner hat das Geld, ich bin es nicht losgeworden. Vorher habe ich noch gedacht, ah, so ein Opfer, 20 D-Mark als Bibelschüler. Und dann war ich froh, ich konnte es mitnehmen, konnte meine Predigt verlängern, weil ich konnte immer wieder darauf aufbauen, so ungläubig, wie sie jetzt vor mir stehen. Und da kann ich, glauben sie nicht, dass ich es ernst meine. Und so glauben wir nicht, dass Gott es ernst meint mit dem, was er sagt. Die Errettung ist aus Gnade, wir müssen nur glauben. War eine interessante Erfahrung. So ein paar Kinder standen vorne, die hätten es vielleicht genommen, wenn ich es tiefer gehalten hätte. Wir sollen glauben wie die Kinder. Die können das. Und unser Sohn hat sich tatsächlich mit 3,5 bekehrt. Der ist jetzt 30. Der hat das Evangelium verstanden. Der hatte schon Schuldbewusstsein, und das kann man haben. Also ich habe jetzt 2 Enkel, die sind auch 3 und 1. Und die, da spürt man schon, die haben auch einen alten Adam. Also die sind so lieb, wirklich. Aber die können richtig ungehorsam sein. Dickköpfig. Das ist so krass. Der alte Adam, der ist schon da. Sünder von Geburt an. Die müssen glauben. Auch diese lieben, süßen Enkel. Und wir beten, schon bevor sie auf der Welt waren, beten wir immer wieder regelmäßig, dass sie zum Glauben an den lebendigen Gott kommen. Und das dritte, der vierte. da schreibe ich jetzt nur noch allein, weil das ist ja das Gleiche. Allein Christus. In keinem anderen ist das Heil, lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen ist das Heil. Und kein anderer Name ist den Menschen gegeben, in dem sie sollen selig werden. Wir müssen den Namen des Herrn anrufen. Römer 10, 13. Wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Oder Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das wurde mir in Indien bewusst. Ich war noch lange nicht bekehrt. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Dann gibt es ja nur die Möglichkeit über ihn zu Gott. Es sei denn, er lügt. Aber wenn man jemand vertrauen kann, und das wusste ich damals schon, dann doch dem Herrn Jesus, oder? Der ist doch vertrauenswürdig. Und dann dachte ich, dann muss ich das prüfen. Prüfen, ist das wahr? Ich will doch nicht irgendjemanden nachfolgen. Herr Jesus, ist das dein Wort? Redest du hier zu mir? Ich will, wenn, dann will ich dir nachfolgen. Allein Christus. Da sind wir schon irgendwie intolerant als Christen, oder? Ja, was ist denn mit allen anderen Religionen? Das macht einem schon Bauchschmerzen. Und es tut einem ja auch leid. Und man will ja kaum mit Leuten reden. Aber die gehen leider alle verloren. Ohne Christus. Wir müssen Christus kennenlernen. Wir müssen an Christus glauben. Nicht Gott so allgemein, den wird es schon geben. Da kann man mit Moslems reden, da kann man mit vielen Esoterikern reden, an irgendeinen Gott glauben die immer. Aber es muss Jesus Christus sein. In ihm ist das Heil. Wir haben mit ihm Beziehung. Er hat uns den Vater gezeigt. Er kam auf diese Welt, um am Kreuz für uns zu sterben. Wir kommen nur durch sein Erlösungswerk in den Himmel, weil er das bereits vollbracht hat. Es reicht nicht, so allgemein an irgendeinen Gott zu glauben. Und leider sind alle anderen Wege, führen zwar viele Wege nach Rom, aber nicht viele Wege in den Himmel. Nur ein Weg. Es tut einem ja leid, aber da verstehen wir vielleicht Gott auch nicht seine Gerechtigkeit, aber es ist nun mal so, weil er es gesagt hat. Dann müssen wir ja Menschen zu Jesus führen, ja genau. Wir müssen Menschen zu Jesus führen. Da müssen wir auch selber natürlich mit Jesus unterwegs sein und möglichst eine enge Beziehung zu ihm haben, damit wir Jesus überhaupt bekannt machen können, dem anderen. Und das kann ansteckend sein, wenn wir das leben. Wenn wir so mit Jesus unterwegs sind, dass andere merken, ja, der hat Halt gefunden, das möchte ich auch. Ich werde nie vergessen, kann sein, dass ich das Zeugnis mal erzählt habe von einer Marie, die einen Götzen hatte, der hieß, das hat sie selber so im Zeugnis gesagt, der hieß Beliebtheit. Also sie wollte beliebt sein. Und da hatte sie Angst, wenn sie jetzt vor ihren Freundinnen Jesus bekennt, dass sie Christ ist, dass sie zu Jesus gehört, dann verliert sie ihre Freundinnen. Die denken dann hier, was ist mit dir los? Und dann hat sie das verschwiegen, ging nur heimlich in Gottesdienst, in Gemeinde und sonst hat sie ganz normal in der Welt gelebt. Beliebt wollte sie sein, beliebt, ihr Götze. Und als sie dann doch irgendwann erkannt hat, dieses Doppelleben funktioniert nicht, ich muss Christus bekennen, auch meinen Freundinnen, kam es dann so, dass ihre beste Freundin ihr wirklich den Rücken gekehrt hat und nichts mehr von ihr wissen wollte. Aber dann kam sie in eine Not, die Freundin, und dann wendete sich an Marie, die Gläubige, weil die Halt und Stabilität in Christus hatte. Dann hat sie die Frau um Rat gefragt und die Freundschaft wurde wieder begonnen, weil sie merkte, das ist gar nicht so, die Christen sind gar nicht so schlimm. An denen kann man sich aufrichten. Die haben Halt, die haben Stabilität, die haben was zu sagen. Und die haben ihr Leben besser im Griff. Die können mit Geld besser umgehen und mit vielem anderen. Wenn sie hingegeben leben, funktioniert auch vieles viel besser. Nicht, dass sie nicht Leid kriegen könnten, das kriegen wir alle. Aber sie können das Leid aushalten, weil sie mit dem Herrn unterwegs sind, der für uns ja auch viel Leid ausgehalten hat. Christus allein. Und das Letzte passt nicht mehr hin, aber das schreiben wir auf die nächste Seite. Man könnte es fast als Zusammenfassung bezeichnen. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Es geht in unserem Leben darum, dass Gott Ehre bekommt. Wir haben uns ganz bewusst den Draufvers ausgesucht aus Epheser 1, Vers 12, auf dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Unsere Ehe soll Gott ehren. Unser Leben soll Gott ehren. Im Westminster Katechismus steht, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott zu verherrlichen und sich immer an, ist das unser Ziel? Das ist ja nicht das Ziel der Welt, oder? Die wollen selber im Mittelpunkt sein. Die wollen selber Ehre, die wollen selber triumphieren. Oder Trumpfieren, könnte man fast ein neues Wort kreieren. Die wollen im Mittelpunkt stehen. Die wollen Recht haben. Aber wir erleben das auch in der Seelsorge. Wenn das das Ziel ist, kommen Menschen viel schneller voran und werden viel schneller heil, weil sie hohe Ziele haben. Mein Leben soll Gott ehren. Im Moment tut es das nicht. Ich stecke gerade im Schlamm. Ich habe gerade so viele Probleme. Das ehrt Gott nicht. Bin vielleicht gerade eine Schande für Gott. So soll es nicht sein. Aber wenn ich so ein Ziel habe, Herr, dafür lebe ich, um Gott zu ehren, um für ihn zu brennen und mich an ihm zu erfreuen, dann erfreue ich mich ja sowieso immer, haben wir ja schon gesagt, alle Zeit Freude, weil im Herrn, der ist ja immer bei mir, ich habe ja hohe Ziele. Und dieser Blickwechsel in der Seelsorge ist entscheidend wichtig, weil die Menschen drehen sich die ganze Zeit um sich oder um ihr Problem, dann wieder um sich, dann wieder um beide, Problem und sich. Und da kommt man nicht raus. Wozu leben diese auch? Hoffentlich, da müssen wir sie hinführen. Das ist Seelsorge, das ist ein langer Prozess. Die wollen doch nur ihr Problem loswerden. Die wollen doch nicht, das wollte ich ja auch, ich wollte auch noch meine Depression loswerden als junger Mann. Ich wollte doch nicht Gott ehren. Oh nee, wo gehst du denn hin? Ich will doch Party machen, ich will nur keine Probleme haben. Aber wozu leben wir? Um Gott zu ehren. Das ist das höchste Ziel und das ist, denke ich, wichtig. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit, so heißt Römer 12 am Ende. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Oder Psalm 115, Vers 1, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Haben wir diesen Blick? Nehmen wir uns nicht oft viel zu wichtig und sind so schnell beleidigt und verletzt? Und ständig gibt es ja Grund, verletzt zu sein, wenn wir irgendjemand sagt immer was Blödes zu uns oder guckt uns nicht an oder guckt uns komisch an oder was auch immer die Leute mal alles so mit uns machen. Wir sind so empfindlich, weil wir so viel zu uns so wichtig nehmen. Ja, wer bin ich denn schon? Gott allein soll die Ehre bekommen. Ob der mich jetzt anguckt oder nicht, Hauptsache der guckt zum Herrn richtig. Und hoffentlich der erkennt den Herrn an mir, weil ich den Blick auch nach oben habe. Wenn ich nach oben gucke, merke ich gar nicht, wie mich jemand anguckt, oder? Haben wir den richtigen Blick? Allein die Schrift, allein die Gnade, allein der Glaube, allein Christus. Und Hauptsache, Gott bekommt die Ehre. Hauptsache ist das. Und da kann ich auch manches hier auf Erden aushalten, was mir schwerfällt, weil es geht mir immer um die Hauptsache. Die Hauptsache bin nicht ich, sondern dass Gott Ehre bekommt durch mich. Amen.